Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Das Next Generation EU-Programm läuft Ende 2026 aus. Bis dahin können die EU-Mitgliedsländer noch Geld aus diesem Programm abrufen. Außerdem steht ein milliardenschwerer Kredit der EU an die Ukraine im Raum. Der Refinanzierungsbedarf der EU ist also hoch. Wie sie ihren Geldbedarf deckt und welche Rolle die Europäische Union als Anleiheemittentin spielt, erklärt Sebastian Grupp. Er ist Rates- und SSA-Analyst im DZ Research. Mein Name ist Jörg Humay, ich bin Covered-Bond-Analyst. Hallo Sebastian.
Hallo Jörg.
Die Europäische Union als supra-internationale Institution durfte früher nur in sehr begrenzten Umfang Schulden aufnehmen. Das hat sich aber geändert. Inzwischen ist der Schuldenberg der Europäischen Union auf über 750 Milliarden Euro angewachsen. Wofür braucht die EU das ganze Geld eigentlich?
Ja, du hast gesagt, das hat mit Corona eigentlich angefangen. Zuerst hat man ein Programm SURE aufgelegt, das dafür ausgelegt war, dass die Mitgliedsländer während der Corona-Krise schnell Darlehen aufnehmen konnten, um Kurzarbeitsprogramme zu finanzieren und damit halt eine langfristige Arbeitslosigkeit zu verhindern. Das waren insgesamt 100 Milliarden und endete auch recht schnell 2022. Inzwischen werden diese Darlehen auch schon von den Mitgliedstaaten zurückgezahlt und die Anleihen getilgt. So richtig hat es dann erst 2022 mit Next Generation EU angefangen, das größte EU-Programm. Das war insgesamt mit 800 Milliarden zuerst geplant. Inzwischen ist das ganze Programm etwas kleiner geworden, weil es ungefähr ursprünglich mit Hälfte aus Zuschüssen und Darlehen geplant war. Mhm. Die Zuschüsse wurden alle von den Mitgliedstaaten genommen, weil einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Aber die Darlehen, die waren anfangs sehr interessant, weil man ja 2021, 2022, als das Ganze geplant wurde, noch sehr niedrige Zinsen hatten. Jetzt sind die Zinsen gestiegen, dementsprechend die Darlehen teurer geworden und auch teilweise der Finanzierungsvorteil hat abgenommen, vor allem für Länder wie Portugal, Spanien im Vergleich zu den Finanzierungskosten bei der EU. Mhm. Von daher wurden da nicht alle Darlehen gezogen. Jetzt hat das ganze Programm noch ungefähr ein Volumen von 660 Milliarden, wobei man sagen muss, das Programm endet dieses Jahr und bislang wurden nur rund 70% der Mittel abgerufen und man hat halt nur noch bis zum Ende des Jahres, um das zu tun, wovon quasi es sind noch 180 Milliarden dementsprechend ausstehen. Da bin ich ehrlich gesagt kritisch, ob das noch bis zum Jahresende erfolgen wird.
Mhm. Also das Geld kommt sozusagen nicht noch auf den Schuldenberg obendrauf. Die 180 haben wir uns gespart. Oder was heißt uns? Also hat sich die EU, ist nicht abgerufen worden, so wie du sagst. Ja.
Bislang noch nicht. Ich denke schon, dass auf jeden Fall nochmal mindestens so 100 Milliarden vielleicht in diesem Jahr abgerufen werden könnte. Mhm. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht. Verfallen die Mittel oder lässt sich die EU dann nochmal was einfallen, um vielleicht auch gewisserweise diese Mittel zu verlängern oder die Fristen. Das ist vor allem dann mit Blick auf Ungarn zum Beispiel interessant.
Mhm. Genau, in Ungarn war ja auch Wahlen jetzt vor kurzem und der EU-kritische Ministerpräsident ist abgewählt worden, Viktor Orban, und eine europafreundliche Regierung, ich weiß gar nicht, ob die schon eingesetzt wurde oder sie ist auf jeden Fall auf dem Weg.
Wurde eingesetzt. Ich glaube, jetzt vor zwei Tagen wurde Peter Maiger vereinigt, glaube ich.
Genau. Jedenfalls, da könnte es ja, es waren ja Mittel für Ungarn, waren ja tatsächlich eingefroren. Hat das irgendwie einen Einfluss darauf, dass die EU sich jetzt sozusagen noch höher refinanzieren muss?
Also es waren von Next Generation EU, das war ein Programm, generell gibt es noch mehrere, aber in diesem Programm waren rund 9 bis 10 Milliarden eingefroren. Und die waren deswegen eingefroren, weil die EU-Kommission gesagt hat, wir können nicht sicherstellen, dass diese Mittel zielgerichtet verwendet werden aufgrund der Korruption in Ungarn. Und jetzt ist das Problem, dass eigentlich bis zum 31. August notwendige Reformen etc. umgesetzt werden müssten, um dann auch noch eine Auszahlung sicherzustellen. Aber bei diesen Reformen handelt es sich wirklich um tiefe verfassungsrechtliche quasi Reformen. Ob die wirklich so schnell auf den Weg kommen, das ist mal fraglich. Deswegen ist jetzt auch schon Ungarn in eine Verhandlung mit der Kommission, um dann vielleicht irgendwie eine Längerung der Fristen etc. hinzubekommen. Das ist jetzt noch ein bisschen fraglich. Aber wir sprechen jetzt hier von 10 Milliarden. Es ist generell wichtiger, wie viel wirklich von Next Generation EU, von auch von den anderen Ländern noch abgerufen wird in diesem Jahr. Und was sich jetzt durch Ungarn auch nochmal geändert hat, ist natürlich das Darlehen für die Ukraine.
Mhm, stimmt. Genau, da war doch was. Der Viktor Orban hat ja so sein Veto immer eingelegt, wenn die EU, also wenn es um Förderung der Ukraine geht. Und auch da steht ja auch ein größeres EU-Darlehen im Raum.
Ja, das ist jetzt inzwischen verabschiedet worden, final. Eigentlich hatte man sich im Dezember auf dieses Darlehen geeinigt. Auch Ungarn, Slowakei hatten damals eigentlich zugesagt, hatten da aber eine Sonderrolle schon bekommen und haben sich quasi, wurden aus der Haftung für dieses Darlehen ausgenommen. Nichtsdestotrotz wurde dann im Laufe dieses Jahres, als es dann final verabschiedet werden sollte, hat dann Ungarn nochmal sein Veto eingelegt, weil es der Ukraine vorgeworfen hat, dass es die Reparatur einer Pipeline, die durch die Ukraine läuft, blockiert hat. Jetzt wird die Pipeline repariert, es gibt eine neue Regierung in Ungarn und dementsprechend wurde jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, wurde dieses Darlehen final verabschiedet. Mhm. Wir sprechen jetzt hier über 90 Milliarden über 2 Jahren und davon soll die Hälfte in diesem Jahr bereits ausgezahlt werden. Mhm. Also auch hier gibt es einen erheblichen Finanzierungsbedarf für die EU.
Mhm. Und wo kommt das ganze Geld her? Also die EU geht ja nicht zu einer Bank wahrscheinlich, sondern irgendwo muss das diese großen Summen, die du jetzt schon in den Raum gestellt hast über Next Generation EU und das Ukraine-Darlehen, irgendwo muss das Geld ja herkommen.
Ja, also die geht nicht zu einer Bank, sondern zu ganz vielen Banken und anderen Investoren. Aber wir waren auch noch gar nicht fertig quasi mit den Finanzierungsbedarfen bei der EU,
sondern da kommt noch was,
was hinzu, weil wir haben unter anderem auch im letzten Jahr wurde ein neues Programm beschlossen für Verteidigungsdarlehen der Mitgliedsländer. Da bekommt zum Beispiel Polen recht viel. Insgesamt reden wir hier von 150 Milliarden bis 2030. Mhm. Und davon können dann ungefähr 20 Milliarden in diesem Jahr schon quasi finanziert werden müssen. Und man hat natürlich auch Anleihen, die fällig werden in diesem Jahr, die dann auch wieder refinanziert werden müssen. Das sind rund 40 Milliarden. Das steigt aber in den nächsten Jahren auch auf bis zu 60 Milliarden. Mhm. Also wenn man das alles zusammenzählt, dann landet man allein schon für dieses Jahr über 200 Milliarden sicherlich, was die EU finanzieren muss, Schulden finanziert. Mhm. Es gibt natürlich noch weitere Ausgaben im normalen Haushalt, die dann über die normalen Haushaltsmittel finanziert werden, also durch die Zuschüsse der Staaten etc. Aber die schuldenfinanzierten Mittel, die werden am Kapitalmarkt durch Anleihen finanziert. Da plant die EU 180 Milliarden Euro in diesem Jahr an Anleihen aufzunehmen. Mhm. Der Rest kann sie dann so ein bisschen aus einer bestehenden Liquiditätsposition finanzieren, weil sie im letzten Jahr etwas mehr Anleihen begeben hat, als sie dann wirklich gebraucht hat. Deswegen hatte man dann zu Jahresbeginn rund 60 Milliarden an Cash rumliegen, muss man sagen, bei der EU, was sie dann für dieses Jahr verwenden kann. Und genauso gut kann sie auch noch ihr Geldmarktprogramm erhöhen. Generell muss man sagen, dass sie jetzt erst vor kurzem eigentlich dieses Anleihevolumen nochmal angehoben hat. Bislang war man eigentlich von 160 Milliarden ausgegangen. Jetzt hat sie es auf 180 Milliarden für dieses Jahr erhöht, aufgrund der hohen Finanzierungsbedarfe.
Mhm. Kannst du das vielleicht kurz einordnen? Also das sind jetzt Riesenzahlen. Wie viel braucht eigentlich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Zahl im Kopf hast, die Bundesrepublik oder irgendwie so größere EU-Länder? Also wie ordnet sich das ungefähr ein, der Refinanzierungsbedarf der EU?
Also bei den Staaten ist man schon in der richtigen quasi Größenordnung. Ich würde sagen, die EU ist da, jetzt wenn man sich das Neuemissionsvolumen anguckt, wahrscheinlich auf Platz 4 oder 5, also ungefähr in der Größenordnung von Spanien ungefähr. Deutschland ist nochmal größer, auch vom ausstehenden Volumen natürlich nochmal deutlich größer, weil Deutschland es schon länger macht, ungefähr so groß wie Spanien.
Mhm, okay, und Spanien ist ja eine Volkswirtschaft mit 40 Millionen Einwohner, in der Größenordnung, also schon erheblich. Ne? Das heißt, die EU muss sich ja dann irgendwie am Kapitalmarkt gegen andere öffentliche Emittenten sozusagen durchsetzen oder beziehungsweise attraktiv genug sein, entsprechende Renditen oder Risikoaufschläge bieten. Wie kann man sich das vorstellen oder wie geht sie da genau vor?
Also sie ist da inzwischen sehr, sehr professionell aufgestellt, hat da einen großen Instrumentenkasten, die EU von Syndizierungen, Auktionen etc. Und man muss sagen, der Markt hat eigentlich das große Angebot von EU-Anleihen gut aufgenommen. Es gibt viel Nachfrage nach diesen Emissionen, aber natürlich man sieht so ein bisschen, sind inzwischen auch die Renditen attraktiv. Das ist natürlich erstmal jetzt ein Zinsthema, das die EU an sich jetzt nicht so sehr beeinflussen kann. Man muss natürlich sagen, aber dass die höhere Schuldenfinanzierung durch die EU, aber auch natürlich durch Deutschland etc. vielleicht auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass die Renditen etc. so gestiegen sind, nicht nur die Inflation. Und wenn man sogar auf die Risikoprämien blickt, gegenüber Bunds zum Beispiel, dann muss man sogar sagen, dass die seit 2022 eher gefallen sind. Das dann aber, würde ich sagen, eher auf die Herausforderungen bei Deutschland zurückzuführen, weniger auf die EU.
Okay, also der Risikoaufschlag der EU-Anleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen war früher größer.
Und ja, ungefähr bei 80 Basispunkten, also 0,8 Prozentpunkten. Und jetzt sind wir bei der Hälfte rund bei 10-jährigen Laufzeiten, also bei 40 Basispunkten.
Okay. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie viele Anleihen die EU ausstehen hat und wer die alle kaufen soll oder wie die auch zu anderen Anleihen von staatlichen Emittenten stehen. Aber wie ist eigentlich sichergestellt, dass diese großen Volumina wieder zurückgezahlt werden, die EU über Anleihen aufgenommen hat?
Ja, wir haben jetzt bislang ja eigentlich nur über die schuldenfinanzierten Programme gesprochen. Es gibt natürlich den großen EU-Haushalt auch noch. Da hatten wir jetzt in der Periode 2021 bis 2027 haben wir da ungefähr 1,2 Billionen Euro drin. Und der normale EU-Haushalt ist jetzt erstmal eigentlich quasi der zentrale Garantiemechanismus. Man hat als Investor einen Anspruch, dass die Anleihe aus dem EU-Haushalt zurückgezahlt werden sollte. Kann der EU-Haushalt das aus einem bestimmten Grund nicht, dann hat der EU-Haushalt gegenüber den Mitgliedsländern einen gewissen Anspruch, dass die Mitgliedsländer einen Beitrag zahlen, auch einen Beitrag mehr als quasi geplant ist, weil zum Beispiel derzeit im Haushalt, werden ungefähr 1% des Bruttonationaleinkommens eines Landes gezahlt an den Haushalt. Also zum Beispiel für 2026 ist der Haushalt ungefähr 180 Milliarden groß. Und mit Next Generation EU wurde eingeführt, dass der Zahlungsanspruch der EU an die Mitgliedsländer auf 2% quasi erhöht wurde. Also wenn jetzt wirklich die Anleihen zurückgezahlt werden müssen und der EU-Haushalt das nicht könnte, dann kann die EU gegenüber den Mitgliedsländern halt nochmal eine Zahlung erfordern, damit sie dann die Anleihen bedienen kann. Und theoretisch reichen da sogar Zahlungen von den AAA-Ländern wie Deutschland, Niederlande etc. aus, um dann auch wirklich fast das größten oder der jährlichen Finanzierungsbedarf bei den Fälligkeiten zu decken. Das ist dann auch der Hauptgrund, warum Ratingagenturen das als teilweise AAA oder AA+ einstufen.
Abschließend vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Was denkst du, wie geht es in den nächsten Jahren mit der EU weiter? Bleibt sie ein so bedeutender Spieler im Kapitalmarkt?
Ja, davon ist sicherlich auszugehen. Also man hat ja im nächsten Jahr auch wieder reichlich Fälligkeiten plus das Ukraine-Darlehen. Vielleicht wird Next Generation EU verlängert oder zumindest ergeben sich vielleicht daraus nochmal ein paar Finanzierungsbedarfe. Man hat auch das Verteidigungsprogramm SAFE. Also da wird sicherlich im nächsten Jahr noch einiges zu finanzieren sein und dann nächstes Jahr wird es spannend, weil das neue langfristige Haushaltsplan, also die EU hat immer einen 7-jährigen Haushaltszyklus und da wird der neue Haushaltsplan für 2028 bis 2034 verhandelt. Der hat natürlich die ganz normalen Haushaltsausgaben, sieht er vor, aber die EU-Kommission hat in ihrem Vorschlag auch ein paar Ideen eingebracht für neue schuldenfinanzierte Programme. Also da ist zum Beispiel ein Programm, ich habe den Namen vergessen, aber da geht es um 150 Milliarden für Programme, für strategische Investitionen, Verteidigung, Energiesicherheit etc. Das ist ein Programm. Sie hat aber auch vorgeschlagen, dass man vielleicht einen Krisenmechanismus planen sollte, indem die EU-Kommission im Falle einer Krise 400 Milliarden Euro aufnehmen könnte. Und eine Krise ist wie immer schnell gefunden. Also da wird es sicherlich neue schuldenfinanzierte Programme auch in der Zukunft geben. Die EU wird am Kapitalmarkt wahrscheinlich weiter als Großemittent bestehen bleiben.
Uns erhalten bleiben. Ja, sehr gut. Dann freuen wir uns über einen wesentlichen Emittenten mehr. Vielen Dank, dass du heute da warst, für deine Einblicke und Erklärungen zu diesem Thema. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 11. Mai 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.